BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Gartensprechstunde und Isolde Keil-Vierheilig von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Da geht es jetzt gleich um die Tomaten und da will eine Hörerin wissen, ob man Tomatensamen eigentlich auch von gefrorenen Früchten nehmen kann. Ich bin die Edith Schuhwalter und ich freue mich, wenn Sie auch wieder aktiv mitmachen bei unserer Gartensprechstunde. Das ist der Freitagvormittag auf BR Heimat. Heute geht's wieder ums Garteln. Und in unserem Würzburger Studio begrüße ich dazu die Isolde Keil-Vierheilig von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
Ja, hallo zusammen.
Also Isolde, was mich momentan am meisten interessiert, Sie haben ja beim letzten Mal erzählt, dass Sie Ihre Tomaten alle im Freiland haben. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was Sie sagen, wie die jetzt aktuell ausschauen, wo wir die Septembermitte überschritten haben.
Ja, also in meinem Garten, ich habe viele Risikopflanzen. Ne? Also das heißt, ich habe nichts unter Dach, sondern wirklich alles im Freiland. Und auch wir hier in Unterfranken hatten immer wieder mal so Regenschauer, die auch gar nicht angekündigt waren, sodass doch immer wieder auch Feuchtigkeit auf die Tomaten gekommen ist. Und jetzt sehe ich eigentlich schon deutliche Unterschiede. Ich habe also ein paar Sorten auch schon abgeräumt, so vor 2 Wochen, weil die komplett krank waren und auch die Früchte mit der Kraut- und Braunfäule waren. Mhm. Aber es gibt auch Sorten durchaus, gerade eben diese robusten Sorten, die weiterhin noch grün sind und die auch noch wachsen und wo auch noch gesunde Früchte dranhängen.
Mhm. Also ich habe ja auf die Empfehlung vom Hubert Ziegler noch die Sorten Primabella und Resibella jetzt dieses Jahr ausprobiert.
Ja, kann ich bestätigen, die sind grün.
Ja, bei mir leider nicht alle. Also bei uns im Süden regnet es ja oft länger. Also Regenschauer, glaube ich, ist gar nicht das Problem, sondern wenn die Blätter so lange nass bleiben, oder?
Ja. Genau, ja. Mhm. Also das ist wichtig, dass die Tomaten halt schnell abtrocknen können. Das war auch so meine erste Maßnahme, wo ich gemerkt habe, es sind die ersten Flecken an den Blättern zu sehen. Da bin ich gleich mit der Schere durch und habe ganz großzügig Blätter entfernt, dass das, was noch da ist, vor allem auch an Früchten, dass das eben noch reifen kann.
Mhm. Weil das ja Pilzkrankheit ist, oder? Diese Kraut-
und Braunfäule.
Richtig,
genau. Und wenn dann wieder Feuchtigkeit dazukommt, dann kann sich diese Pilzkrankheit sehr schnell auch ausbreiten. Und deswegen muss ich schauen, dass immer viel Luft durch die Pflanzen durch kann.
Also ich habe einfach aus subjektiven Gründen ist mir die Primabella die sympathischere Pflanze. Die ist irgendwie buschiger und war von Anfang an bei mir viel vitaler und dunkelgrüner, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber leider war eine Primabella, dann musste ich wirklich wegen Krautfäule rausnehmen. Und zwei andere Pflanzen, auch Primabellas, die sind bis jetzt richtig schön grün und haben auch noch Tomaten, die jetzt gerade, jetzt wenn wir ein paar Tage richtig schönes Wetter haben, dann reifen die ja wirklich noch.
Sichtlich. Ja, genau. Das ist also schon toll, dass jetzt noch mal ein bisschen Sommer kommt, bevor es dann ja doch wieder recht frisch wird, vor allem auch nachts. Und dann ist halt sehr lang auch Tau drauf und das ist ja auch Feuchtigkeit, die Probleme machen kann.
Und das ist natürlich auch super beim Tomatendach, dass ja der Tau dann auch nicht drauf fällt.
Ja, das ist wesentlich weniger, das ist richtig, dass die Blätter einfach trockener bleiben. Ja.
Also ich habe es aufgeteilt, eben mein Risiko, weil in manchen Jahren werden die draußen fast gar nichts, also auch empfohlene Sorten fürs Freiland. Und aber nichtsdestotrotz sind einfach die unter Dach, die sind einfach noch viel, die Pflanzen sind viel vitaler noch, haben viel mehr schöne Blätter. Und das wäre auch schon eine Frage an Sie. Manche sagen ja, sie nehmen einfach möglichst viele Blätter dann weg im September, damit die Tomatenfrüchte mehr Sonne erwischen.
Ob das jetzt unbedingt mit der Sonne zu tun hat, aber es ist vor allem wirklich so, das ist eine Vorbeuge für eine Krankheit. Einfach diese Luft, die da auch durchgeht. Ah, und natürlich schon, ja, Sonne, Sonneneinstrahlung, das hilft sicherlich auch mit, einfach die Wärme kommt dann auch besser an die Pflanzen hin.
Aber ich denke mir immer, die Blätter sind ja das Kraftwerk von der Pflanze. Ja. Wenn ich die wegnehme, ist ja vielleicht auch nicht so gut.
Ja, also komplett sollte man das nicht wegmachen. Grundsätzlich ist ja auch die Empfehlung immer, je nach Abreife, immer bis zur nächsten Fruchttraube das Blatt sowieso zu entfernen. Wenn natürlich jetzt auch die Gefahr ist, dass die Krautfäule ist, dann nimmt man mehr weg, wirklich, dass viel Luft hingeht. Mhm. Und richtig viel groß wachsen tut die Pflanze jetzt eigentlich auch nicht unbedingt mehr. Wir haben jetzt auch Nächte, die schon relativ kalt sind. Also
ja, aber uns ist schon einstellig recht regelmäßig.
Genau, also das ist auch bei uns selbst hier schon ab und zu mal, dass es einstellig ist. Jetzt haben wir mal noch ein Wochenende, wo es sehr schön warm wird. Aber dann geht es ja doch auch wieder zurück und ist unter 20 Grad, 16, 17 Grad oder teilweise noch weniger. Und so schnell reift da eigentlich oder wächst da auch nichts mehr hin. Also ich würde sagen, die Zeit der Tomate ist eigentlich dann langsam zu Ende.
So schwer es einem fällt, ist.
Ja, ja.
Das ist immer der traurigste Moment, finde ich, im Sommer oder im Herbst. Wir haben ja einfach einen Herbst.
Ja.
Man merkt, jetzt geht's dahin.
Ja, andererseits denke ich mir dann auch, weil ich habe auch ein paar schon abgeräumt, weil einfach auch keine Früchte mehr dran waren. Oder nur noch so einzelne Blüten und die wären auf jeden Fall nicht mehr zu einer reifen Frucht. Da habe ich dann einfach Platz noch ein bisschen für Herbstsalate oder Endivien oder dann später den Feldsalat.
Genau, da kommen wir später auch nochmal genauer drauf. Weil Sie jetzt sagen, die Blüten wegnehmen, das ist auch immer so eine Frage. Wann ist denn da der richtige Zeitpunkt dafür, dass man sagt, also was jetzt noch blüht, das nehmen wir weg. Das nimmt nur den anderen Früchten Kraft.
Also ich nehme es eigentlich nicht weg, nur wenn ich sehe, da ist noch viel dran oder so, dann weiß ich, da brauche ich nicht mehr drauf warten. Also, aber richtig aktiv wegnehmen mache ich es jetzt eigentlich.
Ah, machen Sie gar nicht.
Nee, ich lasse die eigentlich wachsen, solange es geht. Mittlerweile nehme ich schon manche Sorten mit Bohnenstangen, weil einfach diese normalen Tomatenstäbe einfach zu kurz sind.
Ja, das ist mir tatsächlich speziell bei der Risibella aufgefallen.
Ja,
die wird so hoch, da habe ich auch daneben die normalen Tomatenspiralen noch eine längere Stange hinstellen müssen, sonst wäre die oben übergeknickt.
Ja, das ist richtig. Also ich mache mir auch immer so Notizen und schaue dann immer, wie hoch wächst die Pflanze etwa oder langt mir diese Tomatenspirale oder eben nicht. Also das mache ich schon gleich bei der Pflanzung jetzt.
Ja, schlau.
Einfach mit der Zeit. Wenn man halt immer wieder ähnliche Sorten hat oder dass man sich markiert, die brauchen einen längeren Stab oder so.
Genau, ich habe eine Fleischtomatensorte, das wären ganz riesige Früchte. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber die tue ich einmal gern selber vermehren. Und da werden die Früchte dann so schwer, dass die bei den Tomatenspiralen, das rutscht runter.
Ja. Ja, also da muss man sich wirklich so manchmal irgendwelche Ideen überlegen. Manchmal ist auch so, dass man, wenn man sie festbindet, dass man lieber irgendeinen breiteren Stoff oder irgendwas nimmt. Also nicht nur einfach so ein Drähtchen und es fest, weil das knickt dann richtig ab und drückt dann auch die Leitungsbahnen ab. Also da muss man sich wirklich Sachen überlegen und ein bisschen kreativ werden.
Ja. Ah ja, Stoff, auf die Idee. Also ich nehme halt normal so Paketschnur oder so.
Ja, aber die
aber das ist eine gute Idee, dass man was Breiteres nimmt.
Die schnürt dann manchmal auch so ein bisschen ab. Oder es gibt ja auch so breitere Jutebänder, sowas. Mhm. Oder ich habe es auch schon gesehen, die haben dann T-Shirts zerschnitten und haben dann so breitere Bänder gemacht und haben sich das dann, das gibt auch ein bisschen nach und ist ein bisschen flexibel.
Ja, super, gute Idee. Vielen Dank für diesen Tipp schon wieder. studio@br-heimat.de, das ist heute Ihre Adresse für alle Fragen rund ums Garteln. Und diese Adresse hat auch die Emma Masona aus Südtirol angeschrieben. Und sie möchte wissen, kann man Tomatensamen auch von tiefgefrorenen Früchten nehmen? Sie hat leider von einer Fleischtomate vergessen, die Samen zu nehmen, die sie vor über 10 Jahren geschenkt bekommen hat und sehr schätzt. Und jetzt weiß sie leider nicht mal, wie die Sorte heißt, Frau Vierheilige Isolde. Eingefroren für Tomatensauce ist super, aber kann man die Kerne wirklich dann noch rausnehmen als Samen?
Das würde ich eigentlich ausprobieren, ganz ehrlich. Weil in der Regel nimmt man von sowieso die erste reife Tomate von diesen Früchten, die man dann, oder von den Samen, wo man dann auch, oder von den Früchten, wo man auch Samen gewinnen möchte. Weil da einfach die Frucht wirklich voll ausgereift ist, die besten Eigenschaften hat, am gesündesten ist. Eingefroren, wie gesagt, wirklich ausprobieren. Man kommt vielleicht auf den Gedanken, dass man sagt, ja, das müsste eigentlich funktionieren, weil oft ist es so, dass ja irgendeine Tomate runtergefallen ist, gerade eben diese kleinen, wenn man abgeräumt hat und dann plötzlich im nächsten Jahr kommen auf den Kompost oder auch im Beet kommen dann plötzlich nochmal Tomaten, eben von diesen Tomaten. Es ist also schon so, dass die ein gewisses Grad an Kälte schon vertragen und wieder auskeimen. Allerdings, wenn die irgendwo im Kompost sind oder auch ja, unter der Erde, dann sind sie ja nicht.
Sind keine minus 17 Grad, gell?
Genau. Andererseits ist natürlich auch wieder so, dass es ja Saatgutbänke gibt. Da sind die Samen auch eingefroren. Die sind dann bei minus 24 Grad, habe ich noch mal geguckt. Da sind die aber getrocknet. Die haben immer so ein Trocknungsgel noch dabei. Also deswegen weiß ich nicht, weil man friert die Tomaten ja ein und dann will man die Suppe, dann ist es alles sehr wässrig. Und ob das dann funktioniert, müsste sie wirklich ausprobieren.
Also sie hat ja eigentlich nichts zu verlieren, weil wenn sie gar nicht weiß, wie die Sorte heißt, kann sie die Samen ja auch nicht nachkaufen einfach. Und ja, Frau Masona, probieren Sie es aus. Vielleicht haben Sie Lust, uns zu schreiben, ob es funktioniert hat. Dann erzählen wir es wieder hier in der Gartensprechstunde.
Genau.
Und Frau Kalfierheilig, die Samen nehmen und wieder aussäen von den Sorten, mit denen man besonders zufrieden war, das klingt natürlich gut, aber macht gar nicht bei allen Sorten Sinn, gell?
Ja, das ist richtig. Gerade wenn man ja selber aussäht, da kennt man seine Sorten. Da kauft man die Samen ein und da steht halt manchmal auch F1 hinten dran. Und F1, das sind jetzt Sorten, die haben ganz definierte Elternteile, die werden gekreuzt und damit kriege ich diese F1, also diese Filialgeneration. Und von daher, die haben definierte Eigenschaften und die splitten sich beim nächsten Mal wieder auf. Mhm. Deswegen sind diese Samen auch oft recht teuer, weil das ja auch sehr aufwendig ist. Es gibt aber auch samenechte Sorten und
also
die kann noch ich
mal
jederzeit.
Also verkürzt für uns zu merken, wenn F1-Hybride draufsteht, ist es eigentlich nicht so empfehlenswert, dass man die Samen nimmt. Und woran erkennt man, dass es eine Sorte ist, wo ich es machen kann?
Das steht dann meistens dabei. Also es gibt Firmen, die eben auch samenfeste Sorten haben. Da steht dann auch extra
samenfest.
Dabei, samenfest.
Genau, das heißt,
und wo F1, dann nicht.
Okay.
Ist jetzt unabhängig eigentlich von der Tomate. Das gilt für alle Sachen, weil gerade Kürbis wird ja auch immer ganz gern wieder weiter vermehrt. Auch da, wenn F1 hintersteht, nicht.
Okay, das merken wir uns als Grundregel. Und wenn man nachliest in Gartenzeitschriften oder Büchern, wie man das macht mit den Kernen, da ist immer recht ein aufwendiger Prozess beschrieben, finde ich, dass man die rausnehmen muss und ins Glas und dann gären und dann trocknen. Mhm. Kann man das nicht ein bisschen abkürzen?
Doch, also ganz ehrlich. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe einfach eine Tomate genommen, die sehr reif war und habe einfach diese Kerne genommen, so ein paar, und habe die einfach nur auf so ein Küchenkrepp draufgedrückt und eintrocknen oder trocknen lassen. Habe das ein wenig zusammengerollt und dann aufbewahrt.
Und das war's. Und das hat gut funktioniert, oder?
Ja. Okay. Und dann nehme ich immer, weil ich habe sehr, habe ich ja schon mal erzählt, sehr viele Sorten und immer nur so zwei Pflanzen. Mhm. Und da brauche ich ja immer nur so zwei so Kernchen und die nehme ich dann einfach. Die lassen sich halt auch schön von diesem Crepe einfach dann wegnehmen und aussäen.
Und also wie bewahren Sie die auf über den Winter? Muss man da auf irgendwas achten?
Also wenn die getrocknet sind, tue ich sie eigentlich in ein Glas. Manchmal noch so ein Silikatgel oder so dazu.
Was die Feuchtigkeit aushalten.
Ja,
Ist ja oft drin, wenn man was kauft. Kann man aufheben,
richtig,
oder?
Genau. Das mache ich auch. Wenn man, manchmal ist ja eine Ledertasche oder irgendwas, wo sowas drin ist. Und das nehme ich dann auch und tue das einfach mit rein. Ja.
Also da ist nicht irgendwie was Bedenkliches drin, was man da nicht mit Lebensmittelsamen in Verbindung bringen will, oder?
Ist mir jetzt nicht bekannt, dass man da Probleme, also das empfehlen wir eigentlich auch so, weil einfach da die Feuchtigkeit da drin oder aufgehalten wird und dann schimmelt auch der Samen nicht.
Genau. Ja. Und warum wird eigentlich dieser aufwendige Prozess mit dem Gären empfohlen? Was hätte das für Vorteile, wenn man sich die Mühe machen möchte?
Ich denke, es wird vor allem auch sauberer, das Ganze. Ja, wenn man jetzt mehr Samen hat, dann kleben die auch nicht so zusammen. Aber wie gesagt, auch unter uns Kollegen, wir sind ein bisschen pragmatisch.
Ja. Ja, ganz ehrlich, das schätze ich auch sehr an Ihren Tipps. Also das gilt auch für Ihren Vorgänger und das sind halt Sachen aus der Praxis. Also wenn man irgendwo was liest, da schreibt dann einer vom anderen ab und jeder will auf alle Fälle das Perfekte empfehlen. Ich finde es oft gar nicht so gut, wenn man es perfekt macht, wenn es mit viel weniger Aufwand meistens auch funktioniert,
weil ich
immer für das Einfachere.
Weil ich will ja auch nicht gleich 100 Samen haben, sondern mir langen ja oft schon 10 Stück.
Ja, absolut.
Und wenn die alle aufgehen,
ja,
dann
hat man eh zu viel Pflanzen, dann muss man sie wieder unter das Leid bringen, wie man sagt.
Genau.
Genau. Die nächste Frage jetzt, wenn es wirklich schlechter wird mit den Tomaten, wenn die Blätter immer weiter nachlassen, wenn auch das Wetter nicht mehr mitmacht, welche nehmen wir runter zum Nachreifen und welche sind wirklich auf dem Kompost eigentlich besser aufgehoben?
Also zum Nachreifen eignen sich eigentlich nur die Früchte, die schon sortentypisch groß sind und am besten auch schon nicht mehr diese dunkelgrüne Farbe haben, sondern so ins Hellgrün gehen oder vielleicht sogar so schon einen Schimmer von Rot haben, das funktioniert eigentlich ganz gut. Mhm. Aber winzige Früchte, dunkelgrüne, feste Früchte, da tun sie sich wirklich schwer. Also das wird meistens nichts mehr. Ich meine, selbst bei diesen nachgereiften, so diesen richtig schönen Sommer-Tomatengeschmack, den hat man natürlich nimmer. Aber ich meine, für Soße oder Suppe langt das meistens ja auch noch.
Genau, manchmal kann man es ein bisschen neimischen mit den eingefrorenen super Sonnenreifen, wie Sie jetzt gesagt haben. Dann hat man einfach ein bisschen mehr Soße und die schmeckt auch nicht viel weniger gut.
Ja, genau.
Genau. Und jetzt, worauf kommt es an beim Nachreifen? Brauchen die Sonne, brauchen die Wärme? Was sind die optimalen Bedingungen?
Also wichtig ist auf jeden Fall, dass sie warm stehen. Man kann die ja zum Beispiel in ganz flach irgendwie in so ein Kistchen oder so legen oder in eine Schale und dann in die Küche stellen, wo es eigentlich warm ist oder ins Wohnzimmer. Mhm. Helligkeit brauchen sie nicht, dass man sagt, oh, die brauchen jetzt unbedingt Sonne, das nicht, aber es muss insgesamt halt warm sein.
Also warm ist 20 plus oder?
Genau, ja.
Genau. Und funktioniert da auch der Trick mit dem reifen Apfel, der reife Gase ausströmt, wenn man den dazulegt?
Ja, es ist schon so, dass es dann schneller auch ein bisschen reift. Also das schon, ist aber jetzt nicht zwingend nötig, dauert halt ein bisschen länger, aber funktioniert auch eben, das ist ja bekannt eben, dass die Äpfel dieses Ethylen ausscheiden. Ja, manchmal macht man es, dass es schneller reift, das andere Mal möchte man es nicht und dann
soll er auch nicht alles auf einmal dann reifen,
genau,
zum Beispiel.
Ja.
Genau. Habe die Ehre, heute wieder mit der Gartensprechstunde. Und die Stammhörer wissen, Sie können jederzeit Ihre Fragen auch stellen unter studio@br-heimat.de. Und es hat auch der Leonhard Frank aus München-Aubing genutzt, diese Möglichkeit. Und er schreibt, hallo Frau Keil-Vierheilig, ich war mit der Tomatenernte heuer nicht zufrieden. Die Tomaten, ob Kirschtomaten, normale Runde oder Eiertomaten, alle waren mehlig und hatten keinen Biss. Und er schreibt jetzt noch zur Erläuterung, dass seine Stauden alle im Freibeet, aber mit Regenschutz von oben gestanden haben und gegossen hat er nur mit der Kanne und von unten. Jetzt würde er natürlich gern wissen, woran das liegt, dass seine Tomaten und eben verschiedene Sorten mehlig waren. Was ist denn eigentlich mehlig so richtig bei Tomaten, Isolde?
Also ich würde jetzt sagen, das Mehlig ist vielleicht schon ein bisschen vergleichbar, also so schätze ich das jetzt eben ein, wie mit dem Apfel. Also ich habe auch eine Sorte, die von der Konsistenz des Fruchtfleisches einfach irgendwie so grobzelliger war und ja, fast wie mehlig, eben wie so ein mehliger Apfel.
Und die mehligen Äpfel schmecken ja dann auch nicht so besonders.
Ja, ja, es ist einfach auch die ganze Konsistenz ist einfach so. Aber bei mir ist es eher eine Sorte und da vermute ich, dass es sortentypisch ist, dass die einfach so ist.
Also die wird aussortiert, oder?
Ja, das ist jetzt nicht,
die hat nicht
so
gewonnen.
Der Brüller des Ganzen. Aber dass da jetzt bei ihm alle Sorten so sind, das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Es kann natürlich sein, dass es zum einen an der Witterung gelegen hat, dass vielleicht auch mal sehr heiße Tage mit dabei waren. Es kann auch sein, vielleicht, dass er eine sehr starke Düngung hat, dass dadurch die Zellen sehr groß geworden sind und dann viel Wasser noch dazu. Also dass einfach diese Zellen der Frucht sehr groß sind, damit auch wässrig oder einfach nicht so, riecht so knackig, sag ich mal, beim Apfel sagst du eher, bei Tomate weniger. Aber einfach nicht so ausgebildet sind. Hitze habe ich schon angesprochen. Er sagt, dass ein Regenschutz von oben war. Da ist jetzt auch wieder so die Frage, wie weit oben ist dieser Regenschutz? Ist es mehr wie so eine Haube? Kann auch Hitze durchgehen? Also weil gerade, es gibt ja auch Materialien, unter denen es sehr heiß wird. Und wenn die relativ nah an den Pflanzen sind, wird es ja noch heißer. Also ist ja sehr heiß. Dass das vielleicht, oder auch in Kleingewächshäusern hat man das ja häufig, dass es sehr heiß drin ist, das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie sich die Pflanzenzellen so entwickeln.
Mhm. Weil Sie jetzt gerade die Hauben angesprochen haben, gerade jetzt, wo es praktisch länger Tau hat und wo es mehr regnet, sieht man ja das in manchen Gärten, dass so Plastikfolien die Löcher schon drin haben, aber dass die über die ganze Pflanze gezogen werden. Ist das empfehlenswert?
Also ich finde es eigentlich nicht so gut, weil selbst wenn jetzt von außen die Feuchtigkeit nicht so hinkommt, aber es bildet sich ja trotzdem auch Kondenswasser unten drin.
Mhm.
Und das ist ja genauso Feuchtigkeit.
Mhm.
Also diese Tomatenhauben nimmt man eigentlich häufiger bei der Anpflanzung, dass die Pflanze halt erstmal so ein bisschen in Schwung kommt, dass sie geschützt ist noch vor den anderen Witterungseinflüssen. Aber eher eben, wie gesagt, bei der Anpflanzung und später, ich würde es nicht nehmen.
Also für den Herbst eigentlich ungeeignet?
Ja, also ich würde es wirklich nicht verwenden, einfach weil auch eben das Wasser innerhalb ist und dann geht ja nicht einmal das Wasser durch, dann durchlüftet es nicht.
Und je länger die Blätter feucht sind, desto schlechter ist es einfach.
Richtig,
gell?
Genau. Mhm. Deswegen wirklich eigentlich wirklich ein Dach. Das wäre eigentlich der optimale Schutz.
Mhm. Und ist Dach eigentlich noch empfehlenswerter als ein Gewächshaus?
Ja, weil häufig auch in den Gewächshäusern das Problem ist, dass sich da Feuchtigkeit bilden kann, weil die auch relativ klein sind. Also die meisten zumindest. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt ein riesengroßes Gewächshaus habe mit Schwerlüftungen und allen möglichen Lüftungsmöglichkeiten, dann ist es okay, also eher so schon so semi-professionell.
Mhm.
Aber die normalen sind einfach recht klein und dann heizt sich das halt auch sehr stark auf. Das ist das eine. Und zum anderen ist es halt auch so, dass sich dadurch dann eben auch Kondenswasser bilden kann. Gerade wenn Leute sagen, oh, in der Nacht wird es doch kalt, da mache ich die Tür wieder zu.
Mhm.
Nee, also dann heißt es immer nur lüften, lüften, lüften. Und auch da wirklich so weit den Pflanzabstand, dass ja, einfach Luft durchziehen kann.
Und das mit dem Kondenswasser, das würde eher den Gurken wieder gefallen, oder?
Richtig, ja, das ist nämlich die Krux dabei. Das ist jetzt gut, dass Sie es ansprechen. Man sagt ja immer, Tomaten und Gurken passen nicht zusammen. Ja, die passen nicht zusammen im Gewächshaus. Vor allem das Kleingewächshaus, weil die Tomaten haben ja gern warm und trockene Luft und die Gurken haben halt gern warm und feuchte Luft. Weil bei den Gurken, wenn es sehr trockene Luft ist, dann kann halt die Spinnmilbe zum Beispiel sehr schnell kommen.
Und so wie Sie gesagt haben, lüften, so ein kalter Luftzug, das mingen ja Gurken wieder gar nicht.
Richtig, aber den Tomaten macht das eigentlich nichts aus.
Mhm. Für die ist wieder gut. Ja, also es Gärtnern ist kompliziert. Ich habe letztes Mal wo gelesen, die Lebensmittelpreise sind zu teuer geworden, 30%. Was liegt da näher, als das Gemüse einfach selber anzubauen?
Ja.
Gedacht, ja, genau, toll, ganz einfach, kann jeder.
Richtig, ja.
Also wir wollen natürlich alle ermutigen, dass sie es machen, und aber es ist nicht so. Also mich hat es eigentlich deswegen geärgert, weil man denkt, dann probieren das Leute aus mit der Vorstellung, das ist ganz einfach, und sind sehr schnell enttäuscht und machen es nie wieder.
Ja.
Also
andererseits ist es auch gut, wenn man es selber macht, weil dann kann man auch wertschätzen, was so ein Gemüse eigentlich so darstellt. Oder wenn es bei einem Gärtner oder im Hofladen halt so und so viel kostet und dann teurer ist als zum Beispiel irgendwo im Supermarkt.
Ja, also wenn man es mal umrechnet, was man selber an Zeit investiert, also man ist ja gar nicht repräsentativ im Ding, aber wenn man es wirklich mal täte, also mein Gemüse müsste mein Gold aufwiegen.
Ja.
Ich könnte das nie im Leben gewinnbringend verkaufen. Und ja, wer so ein Profi ist, dass er das schafft, der verdient ja von Haus aus schon Respekt, sage ich jetzt mal. Freitagvormittag auf BR Heimat. Wir haben Mitte September schon vorbei. Und in Garten oder Hochbeet werden natürlich jetzt immer mehr Beete frei. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem freien Platz? In einem oberbayerischen Gartenbaubetrieb habe ich jetzt letzte Woche die Auskunft bekommen, also für Herbstsalate ist im September zu spät. Ich sollte was sagen, Sie zu der Frage? Oder muss man es vielleicht regional differenziert betrachten?
Ja, dann würde ich es eigentlich schon differenziert betrachten, weil bei uns geht es eigentlich schon noch hier bei uns in Unterfranken, weil wir doch recht lange, milde Herbste in der Regel haben. Also da kann ich durchaus noch Endivien oder sowas, Zuckerhut kann ich durchaus noch pflanzen. Was halt im oberbayerischen Raum dann vielleicht geht oder da, wo es kühler ist, geht auf jeden Fall Feldsalat. Und das ist ja auch so, dass man den mittlerweile auch nicht mehr unbedingt aussät, weil dafür wäre es dann vielleicht auch zu spät. Sondern die gibt es ja auch in diesen Erdpresstöpfchen.
Mhm.
und dass man das dann auspflanzt. Und das funktioniert auf alle Fälle. Und was notfalls ja auch geht, dass man noch einmal ein Vlies drüber legt, wenn es jetzt sehr kalt wird.
Mhm. Viele haben ja beim Hochbeet so eine Möglichkeit, also Frühbeetabdeckung nennt man es ja eigentlich. Mhm. Das könnten wir jetzt auch wieder aktivieren, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil damit verlängere ich ja eigentlich die Vegetationszeit. Und da würde ich so auch sogar mich trauen, wirklich noch einmal Endivien oder sowas auch zu pflanzen. Mhm. Ganz ehrlich.
Wenn man noch Pflanzen kriegt.
Wenn man es noch kriegt, genau.
Genau. Ja. Und wie ist denn eigentlich mit Radiesel und sowas? Könnte man sowas auch noch machen?
Das geht auch noch. Würde ich halt da machen, wo noch Sonne auch hinkommt, dass sich der Boden ein bisschen erwärmt. Eventuell auch notfalls ein bisschen ein Vlies noch drüber legen. Also Radieschen, Kresse, sowas geht noch.
Ja. Okay.
Im Hochbeet würde ich sowieso vorziehen dann, weil da ist es insgesamt wärmer. Wenn der Boden jetzt schon relativ kühl ist, auch durch viel Feuchtigkeit, kann es Probleme eventuell geben.
Mhm. Aber so ein Wochenende, wie uns jetzt prophezeit wird, wo es richtig Partywetter nochmal ist, da wärmt sich ja das komplette Hochbeet auch nochmal richtig schön auf,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Da ist noch Potenzial da.
Ja, das ist noch Potenzial. Ja. was fällt mir noch? Ein Rucola, geht sowas noch?
Aussaat würde ich eigentlich auch nicht unbedingt machen, sondern auch da auf diese Presstöpfchen zurückgreifen. Kriegt man auch manchmal so in so Gartencentern. Auch was man jetzt auch machen könnte, das ist Knoblauch, weil die Herbstpflanzung des Knoblauchs sorgt auch häufig dafür, dass die Knoblauchknollen dann größer sind zur Ernte. Also das könnte man durchaus machen.
Und muss man da eigentlich extra Pflanzknoblauch besorgen oder kann man einfach aus dem, also den normalen Knoblauch aus der Küche die einzelnen Zehen
pflanzen? Ja, also Pflanzknoblauch ist auf jeden Fall sinnvoll oder aber sie gehen irgendwo auf dem in einem Hofladen oder Bauernmarkt oder so, wo es heimischen Knoblauch gibt.
Aha, was ist da anders bei dir?
Ja, manchmal ist so, dass diese vom Ausland her, dass die einfach auch nicht auskeimen, sind die oftmals auch ein bisschen behandelt mit Wärme oder so. Und da würde ich dann lieber auf so einen ganz frischen, also auf so einen Knoblauch zurückgreifen, der eben aus dem heimischen Anbau ist. Weil der dann auch in der Regel besser für unsere Klima geeignet ist.
Also ich habe schon öfter mal Knoblauch selber gehabt und ich finde das Aroma, das ist unvergleichlich viel besser als von den allermeisten Knollen, die man kaufen kann.
Ja.
Aber die letzten 2 Jahre ist mir nicht gelungen, dass ich die so trocken rausgebracht habe, dass man die verwenden hat, Kinder. Die sind alle so komisch muschig braun geworden. Und ich habe es mir irgendwie erklärt. Also mir haben einen relativ schweren Boden eher. Also das ist also ein bisschen ein Risiko
in Kultur dann. Die Bodenbeschaffenheit, also da ist Boden, der einfach durchlässiger ist, ist halt auf jeden Fall sinnvoller, wie auch ja bei Zwiebelpflanzen. Allgemein sagt man ja auch, also wenn ich jetzt auf Zierpflanzen gehe, Tulpen und Narzissen, die brauchen ja auch einen durchlässigen Boden, dass die Zwiebeln dann auch nicht kaputt gehen. Und beim Knoblauch ist es eigentlich ähnlich.
Genau, das wäre jetzt quasi schon die Überleitung zum nächsten Thema, was nämlich jetzt auch gut zu tun ist, wären dafür zu sorgen, dass wir im Frühling wieder frische Zwiebelblüher haben. Ein paar Minuten haben wir noch für den nächsten Themenbereich und da geht's um den richtigen Zeitpunkt fürs Pflanzen von Zwiebelblühern und die Isolde Keil-Vierheilig sagt, der ist jetzt. Wie lange geht denn das noch, Isolde?
Ja, das kommt natürlich darauf an, wo ich wohne. Da, wo es relativ milde Klima ist, so wie bei uns, da kann man durchaus noch im November auch Zwiebelblumen setzen. Aber man fängt eigentlich jetzt dann schon an. Vor allem jetzt ist das Angebot auch sehr groß, sowohl in den Geschäften oder auch im Internet oder so, habe ich jetzt noch die volle Auswahl an unterschiedlichsten Frühlingsblühern, die ich ja jetzt pflanze. Ja.
Sie sind ein bisschen ein Fan von Frühlingsblühern, oder?
Ja, ich liebe die eigentlich schon, vor allem, weil das halt mit so im Winter ja eigentlich noch ist, wo die ersten Blühen beginnen, seien es jetzt die Winterlinge oder auch die Schneeglöckchen. Später kommen dann die Krokus. Zum einen ist es das, aber dann dadurch, dass ich auch im Ausgangswinter Geburtstag habe, liebe ich das. So ein riesen Tulpenstrauß. Ja, das gibt für mich nichts Schöneres. Da fängt irgendwie schon so der Frühling an, so ein riesen Tulpenstrauß. So mit beiden Händen, so richtig üppig.
Da kommt es auch auf die Sorte wahrscheinlich an, oder? Also viele Tulpenarten blühen im April erst.
Ja, ganz ehrlich, die kaufe ich mir.
Ah. Okay, aber das muss ist auch schon mal erlaubt sein zum
Geburtstag. Ja, das ist so der Start einfach auch in den Frühling. Und ja, dann absolut. Kommt eben das Schöne, dass dann auch immer mehr so im Garten dann spitzt. Dann sind so die ersten Narzissen, so dieses February Gold, also dieser kleine gelbe Narzisse. Oder dann später diese Narzissen in Gelb und Weiß mit Orange. Und die unterschiedlichsten Tulpenformen und Farben, seien es jetzt auch Wildtulpen, kleine oder eben so richtig große, elegante Tulpen. Es ist schon was sehr Schönes. Und jedes Jahr überlege ich mir, welche kaufe ich mir jetzt neu noch und so. Mhm. Also, ja.
Erweitern Sie Ihr Sortiment jedes Jahr, oder?
Ja.
Mhm. Der Punkt ist, also ich finde sie auch toll, aber ich habe es vorhin schon kurz angesprochen mit unseren schweren Böden. Ganz oft passiert es mir, dass ich die halt dann ein oder zwei Jahre habe und dann verschwinden so nach und nach. Da könnte ich wahrscheinlich beim Pflanzen schon was tun dafür, dass die länger bleiben, oder?
Ja, also überhaupt bei der Pflanzung ist wichtig, dass es ein durchlässiger Boden ist. Also wenn er extrem schwer ist, sollte man zum Beispiel mit Sand oder mit so Kies oder sowas ein bisschen das Ganze aufarbeiten, eine Drainage reinmachen. Das wäre eigentlich ganz wichtig.
Also Drainage reinmachen heißt, unter die Zwiebel soll das?
Genau, da kann man da so ein bisschen was unten drunter machen, bevor man dann pflanzt. Habe ich Probleme mit Wühlmäusen, das ist ja häufig auch ein Kriterium, dass die Pflanzen erst gar nicht kommen, dann macht es Sinn, die irgendwie in so Drahtgeflechte oder manchmal gibt es auch so Kunststoffkörbchen, dass man es da ein bisschen reinsetzt und schützt. Das schon, ja. Ansonsten ist schon so, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass gerade bei den Tulpen das häufig ist, dass die nicht sehr langlebig sind. Das muss ich auch sagen. Mhm. Also ich habe in dem Garten habe ich eine Sorte, diese alte Appeldorn, das ist ja so eine richtig uralt Sorte, die vermehrt sich auch und ist richtig groß, großzügig hier bei mir hier im Garten. Aber andere, gerade so diese schönen, die werden oft immer weniger.
Ach, ist das normal? Dann haben wir gar nicht einen Fehler gemacht in dem Sinn, sondern das ist halt ihre natürliche Lebensspanne dann.
Es ist vielleicht auch einfach ein bisschen sortenabhängig. Mhm. Das ist halt auch wahrscheinlich der Züchtung geschuldet, dass das da einfach so ein bisschen weniger wird. Andererseits bilden die oft auch Brutzwiebeln und die brauchen natürlich dann auch wieder Jahre, bis die überhaupt zur Blüte kommen. Mhm.
Aber wenn sie Brutzwiebeln bilden, ist ja ein Zeichen, dass es ihnen eigentlich gut geht, oder?
Dass es ihnen eigentlich gut geht, genau. Also bei Narzissen habe ich das eigentlich nicht so gemerkt. Die kommen eigentlich bei mir relativ zuverlässig
immer. Mhm. Und da gibt es ja dann immer so rätselhafte Buchstaben und Zahlen auf dem Päckchen, wenn man die Zwiebeln kauft. Worauf soll man da achten?
Da weiß ich jetzt zwar
also, die Größe und so. Die, ist immer irgendwie ausgewiesen. Ist da besser, wenn man größere Zwiebeln kauft?
Ja, auf jeden Fall ist es besser, wenn man größere Zwiebeln hat. Also wenn man jetzt die Auswahl hat mit Qualität, dann ist die größere Zwiebel eigentlich in der Regel die bessere Qualität. Wobei das natürlich abhängig ist, wenn ich jetzt natürlich so eine Traubenhyazinthe hat die an sich viel kleinere Zwiebel natürlich wie jetzt eine Tulpe.
Mhm. Also, von der Sorte natürlich, aber innerhalb der gleichen Sorte sind die größeren Zwiebeln die besseren.
Die besseren, jawohl.
Mhm. Ja. Und auch die teureren meistens.
Richtig. Ja, aber es lohnt sich dann eigentlich schon.
Mhm. Und wenn man jetzt die Backerl anschaut, also manchmal sind dann schon so ein bisschen Weiche dabei, das ist natürlich dann nicht empfehlenswert, oder?
Nee, das ist richtig. Also die sollten möglichst wirklich alle gesund sein, keine Schimmelstellen, keine Verletzungen aufweisen. Und da ist halt oft auch, wenn man jetzt möglichst bald auch geht und sich eindeckt, ist die Chance auf wirklich gesundes und gutes Pflanzmaterial größer, als wenn man jetzt erst Ende Oktober zum Beispiel geht. Da sind halt die Ladenhüter, sag ich mal.
Die oder Ausgesuchten, wie man auf uns da sagt.
Genau, oder die sind auch nicht richtig gelagert und so. Also da ist jetzt eigentlich die frische Qualität dann.
Jawohl, jetzt haben sie uns motiviert, dass wir uns eindecken mit Zwiebeln für die Zwiebelblüher für das nächste Jahr. Jetzt geht natürlich die erste Stunde schon dem Ende zu. Ida Zong, wer jetzt noch eine Frage hat und sie noch nicht geschrieben hat, der sollte sich wirklich sputen, dass sie rechtzeitig bei uns eintrifft. Die Adresse ist studio@br-heimat.de und zwischen 11 und 12 haben wir dann schon noch Zeit, dass wir welche beantworten.
BR Heimat. Habe die Ehre.
noch bis 12 mit der Gartensprechstunde und unserer Expertin Isolde Keil-Vierheilig von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Und da haben wir in der ersten Stunde schon ausführlich über die Tomaten gerettet und wie man die am besten im Haus nachreifen kann. Gleich geht's um die Rosen, die mehrmals blühen. Sie stehen ja jetzt im Herbst nochmal in Blüte. Aber manche haben auch jetzt schon das ganze Laub verloren. Und ob das ein Alarmsignal ist, woran es liegt und was es für uns Gärtner heißt, darüber reden wir gleich. Die Tomate ist wahrscheinlich das meist angebaute Gemüse in den bayerischen Gärten. Über die haben wir schon in der ersten Stunde ausführlich gesprochen, wenn Sie da noch nicht dabei waren. Die Sendung gibt es natürlich auch wieder als Podcast zum Nachhören anschließend. Aber was die Tomate für den Gemüsegarten ist, das ist die Rose für den Ziergarten. Es gibt ja fast keinen Garten, in dem nicht irgendwo eine Rose wächst. Aber jetzt im September haben die oft schon viele fleckige Blätter, gerade jetzt, wenn es längere Regenphasen gegeben hat. Isolde, ist das eigentlich ein optisches Problem in erster Linie mit diesen fleckigen Blättern oder ist da unser Einsatz gefragt?
Ja, also das ist meistens eigentlich der Sternrußtau, das ist eine Pilzkrankheit, eine typische Pilzkrankheit bei den Rosen. Und ja, wenn ich jetzt in meinem Garten eine Rosensorte habe, die jedes Jahr blattlos im Herbst dasteht, dann sollte ich mir vielleicht auch überlegen, auf eine andere Rose zurückzugreifen. Mhm. Weil dieser Sternrußtau, den kann ich halt nur sehr aufwendig bekämpfen, chemisch bekämpfen. Und das will ich ja eigentlich gar nicht in meinem Garten.
Also und viele Rosenbesitzer haben ja wirklich ein ganzes Arsenal an Spritzmittel, damit die Rosen immer wie aus dem Ei gepellt ausschauen. Das muss ja auch nicht sein, dass sie immer perfekt ausschauen. Aber wann ist denn die Schwelle, wo Sie sagen würden, also da muss man jetzt wirklich was machen. Da kann man nicht darauf hoffen, dass sie im nächsten Jahr einfach besser ist.
Ja, also wenn man jetzt wirklich sieht, da ist nur die Blüte oben dran, weil oft jetzt ja die zweite Blüte da ist und sonst nichts. Also das ist für mich keine Rose, die Zukunft hat. Mhm. Also ich war jetzt neulich auch wieder in so einem Rosengarten und dann, also so ein Schaugarten. Und da sieht man dann auch Rosen, die durchaus attraktiv noch sind und andere. Die habe ich dann auch zu meinen Bekannten gesagt, also so eine Rose, die Sorte brauchst du schon mal gar nicht pflanzen.
Mhm.
Also
aber es ist interessant, dass es im Schaugarten gibt, weil man kann ja auch am Negativbeispiel was lernen.
Ja, auf jeden Fall. Also in dem Fall war es jetzt in Bamberg, da gibt es ja diesen Rosengarten. Mhm.
Der städtische Rosengarten in Bamberg.
Genau, und da sieht man eben ganz deutlich, dass da Sorten dabei sind, die jetzt wirklich üppig grün dastehen, gesund. Und auf solche Rosen greife ich dann auch zurück, wenn ich für meinen eigenen Garten welche.
Also das liegt nicht daran, dass die besser gepflegt werden als die anderen, sondern das liegt wirklich an der Sorte dann.
Ja, ja. Mhm. Und es gibt ja auch die sogenannten ADR-Rosen, anerkannte deutsche Rosenzüchtung auch, und Rosenprüfung. Und die werden auch an verschiedenen Standorten in Deutschland geprüft, eben vor allem auf ihre Gesundheit hin. Und dadurch, wenn eine Rose so ein Siegel dann hat, dann ist es eigentlich schon so, dass die auch gesünder ist als andere. Und da kann ich davon ausgehen, dass die eigentlich wirklich auch gesund bleibt, wenn sie denn einen optimalen Standort hat. Also auch da wieder sonnig, gut durchlüftet, dann bleibt die auch wirklich gesund. Also das sollte man vielleicht auch drauf achten.
Aber so wie jetzt im Juni, sag jetzt mal, würden ja die Blätter um die Zeit ihn nicht mehr ausschauen, oder doch?
Im Juni, ja, manchmal ist so, dass diese hochanfälligen Sorten auch da schon Befall haben. Mhm. Und das macht also dann keinen Sinn, solche Pflanzen dann durchzuziehen und sich dann wirklich mal überlegen, auf eine andere neue Sorte
umzusteigen.
Es gibt auch viele neue Sorten, die wirklich auch sehr robust sind und auch Sorten, die vor vielen, vielen Jahren dieses ADR-Zeichen bekommen haben, müssen erneut in die Prüfung reingehen und müssen sich dann auch beweisen. Und dann gibt es welche, die kriegen das halt nicht mehr.
Ach, das ist wie beim Sternekoch.
Ja, genau.
Das muss immer gleich gut sein, weil sonst ist gleich ein Sternwerk, bevor man schauen kann.
Ja.
Also kann man das irgendwie jetzt auch genereller sagen? Gibt es sagen wir, es gibt ja Polyantherrosen und Kletterrosen und gibt, ich bin keine Rosenexpertin, aber viele verschiedene. Gibt es da Kategorien, die grundsätzlich ein bisschen robuster sind als andere?
Puh, also so richtig, also eine Expertin bin ich auch nicht. Ich habe verschiedene und ich schaue halt schon nach diesem ADR und kaufe auch meine Rosen bei Rosenzüchtern ein oder so großen Betrieben, die eben Rosen haben. Da ist oft auch schon eine gute Beschreibung drin. Also ich muss sagen, ich mache das oft eben auch übers Internet. Aber da sind gute Beschreibungen drin dabei und auch Bewertungen.
Ach ja.
Und manche legen halt mehr Wert auf Duft. Dann müssen sie halt schauen, wie schaut die Bewertung aus bei der Widerstandsfähigkeit gegen Pilzkrankheiten. Und da würde ich dann halt wirklich schauen, dass möglichst hoch auch diese Widerstandsfähigkeit ist. Also das ist für meinen Garten, wäre das das wichtigste Kriterium eigentlich, dass die gesund sind, die Rosen.
Und wenn man jetzt, sagen wir mal, eine neue Sorte gepflanzt hat und da stellt man fest, jetzt war echt eine lange Regenphase und jetzt kommen halt die ersten kranken Blätter. Hat man da noch eine Chance, dass man die Krankheit eindämmt? Oder?
Ja, also beobachten und dann die befallenen Blätter sofort entsorgen, entfernen, auch nicht über den Kompost. Die würde ich dann in die Bio- oder Restmülltonne geben. Und was halt jetzt auch wichtig ist, an Blättern, die abfallen, dass man die großzügig wirklich einsammelt und nicht einfach liegen lässt. Weil der nächste Regentropfen, der sprüht praktisch diese Pilzsporen wieder an die Pflanze hin.
Also alle befallenen Blätter möglichst entfernen und hat die Pflanze vielleicht nächstes Jahr nochmal eine Chance und wie Sie sagen, wenn es halt nächstes Jahr wieder so ausschaut, muss man sich, hat man sich trennen müssen, habe ich mal gehört von einem Unterfranken.
Ja, hat man sich trennen müssen. Ja. Ja, es ist so, weil man ärgert sich jedes Jahr dann drüber und warum dann nicht mal sagen, okay, Cut, neue Sorte, neue Freude.
Andere Züchter haben auch schöne Rosen.
Ja.
Genau. Habe die Ehre heute wieder mit der Gartensprechstunde. Und immer, wenn es um den Garten geht, ist ganz wichtig, dass man den richtigen Zeitpunkt für alles erwischt. Jetzt, wenn wir mal an die Apfel- und Birnenernte denken, da muss man sagen, natürlich hat jede Sorte ihren eigenen richtigen Zeitpunkt, wann sie erntereif ist. Aber wie kann man denn den erkennen, Isolde Kalfierheilig?
Ja, den kann man vor allem daran erkennen, dass die erstmal die Grundfarbe der Schale, dass sie sich umfärbt. Erst ist es ja sehr grün, diese Grundfarbe, und die wechselt dann langsam ins Gelbgrün. Also das ist wichtig, gerade wenn ich eben auch Äpfel lagern will, dass ich das nicht zu bald mache, aber vor allem auch nicht zu spät. Also wenn die Grundfarbe unter diesen roten Backen zum Beispiel, wenn die schon ganz gelb wäre, dann wäre es für die Lagerung eigentlich zu spät. Also das ist jetzt ein Punkt und dann ist natürlich ganz wichtig, ob sich der Apfel pflücken lässt. Also ich nehme den Apfel halt einfach in die Hand und kipp den so leicht und wenn er dann schon in die Hand fällt, dann ist er pflückreif, muss ich aber erst daran reißen, dann muss ich ja noch warten und vielleicht in einer Woche oder so nochmal hingehen. Dann ist es ja auch abhängig davon, wo hängt dieser Apfel, hängt der mehr in der Sonne und schön luftig oder mehr im schattigen Bereich hinten? Auch da gibt es halt Unterschiede und dann probiere ich das mit dem Pflücken auch erst natürlich an den richtig schön ausgereiften Äpfeln und die im Schatten, die kommen halt vielleicht ein, zwei Wochen später dran.
Also mehrmals durchpflücken ist
ganz
jedenfalls
wichtig,
nicht
ja.
verkehrt. Und warten, bis er gut schmeckt, ist auf alle Fälle schon verkehrt, weil die meisten ja erst noch nachreifen müssen.
Ja, also bei den Frühsorten ist es schon so, dass man die sofort isst oder auch bei den Herbstsorten. Wenn ich jetzt aber Sorten habe, die auch später reif werden, die auch später oder die dann gelagert werden sollen, da muss ich wirklich rechtzeitig ans Ernten auch rangehen und wirklich bei dieser Umfärbung oder bei diesem Lösen vom Baum da dann gleich wirklich aktiv sein und dann auch die Äpfel einlagern.
Jetzt haben ja viele Menschen Apfelsorten, von denen sie gar nicht wissen, wie sie heißen. Eine Freundin hat mich kürzlich angesprochen, ja, sie hat jetzt, das war im August noch, sie hat jetzt den Apfelbaum abgeleert, den sie geschenkt bekommen hat. Dann hat sie gesagt, ja, was ist denn, und jetzt wollte sie von mir wissen, weil sie dachte, ich kenne mich da bestimmt gut aus, wie sie das machen kann, dass die gut halten. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn für eine Sorte? Ja, keine Ahnung, den habe ich ja geschenkt gekriegt. Dann habe ich gesagt, schwierig. Also es ist schon wichtig eigentlich, dass man weiß, welche Sorte man hat, dass man auch rausfinden kann, wann man den überhaupt essen kann und wann man ihn auch pflücken sollte, gell?
Ja, also nochmal kurz auf diese Ernte. Da werden ja oft auch Sachen, ja, wo es dann heißt, Erntezeit Mitte September, Erntezeit Anfang Oktober. Das stimmt im Zuge des Klimawandels auch nicht unbedingt immer, weil wir sind oft.
Wichtiger Punkt.
Ja, wir sind oft manchmal so ein, zwei, drei Wochen sogar früher mit der Ernte eigentlich dran. Also da muss man sich von diesen genauen Angaben ein bisschen verabschieden, sage ich mal, und wirklich auch einen Blick entwickeln für seinen Apfel. Und anhand dieser Kriterien, die ich eben genannt habe, wie mit diesem Umfärben der Grundfarbe und dem Pflücken vom Baum, dass man mehr auf solche Sachen dann eigentlich achtet. Das andere ist eher so ein Richtwert, wo ich sage, okay, das ist ein früher Apfel oder ein mittlerer Apfel, aber dass ich mich da dran halte, das funktioniert eigentlich nicht.
Ja, und ich habe auch schon festgestellt, dass zum Teil für dieselbe Apfelsorte werden in unterschiedlichen Quellen recht unterschiedliche Angaben gemacht, wann der genussreif ist zum Beispiel oder wie lange der hält.
Ja, auch das. Und es ist auch immer ein bisschen abhängig, wie ist die Witterung im Laufe des Sommers verlaufen. Es kann dann auch sein, wenn es sehr heiß und trocken war, dass die der Geschmack sich auch nicht so ausbildet, oder es kann sein, dass der Apfel nicht so lagerfähig ist, wie er eigentlich angegeben wird. Ja, also ja, von diesen, das sind, wie gesagt,
alles
Richtwerte.
Das ist halt ein Naturprodukt, das ist ja kein Standardding, wie es rauskommt, wie aus der Fabrik.
Genau, und das sind alles Richtwerte eigentlich, ja.
Und sagen wir mal, die meisten Sorten sind ja schon so im Laufe des September zu pflücken. Wo tue ich die denn jetzt hin um die Zeit? Weil gerade jetzt an diesem Wochenende wird es ja nochmal richtig heiß. Eigentlich sollen die ja kühl lagern.
Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem mit dieser Hitze. Ansonsten halt irgendwo in Schatten, wo es wirklich kühl ist, oder auch in Kellerschächten erstmal oder so. Möglichst einlagig auch auslegen. Habe ich die Möglichkeit nicht, ist es auch kann man auch in so Plastiktüten oder in so Kunststofftüten, müsste aber da ein paar Löcher reinmachen auch, dass die atmen können. Dann ist die Luftfeuchte ist etwas höher, aber nicht so, dass sie es faulen anfangen da drin.
Aber da bildet sich ja dann schon Kondenswasser eigentlich von dem, was der Apfel selber ausscheidet, oder?
Ja, genau. Deswegen sind eben diese Löcher auch wichtig, dass man da was hat.
Aber da, wo er aufliegt, also ich hätte mal Bedenken, muss ich die dann umdrehen oder?
Nee, funktioniert eigentlich relativ gut.
Ah, okay.
Aber es muss halt möglichst kalt dann sein oder kühl. Kühl und kalt.
Ja. Und was ist dann da die richtige Temperatur?
Gut wäre natürlich, wenn ich unter 10 Grad zum Beispiel das kriege. Das kriege ich aber jetzt nicht. Aber irgendwo so ein Schattenplatz auf dem Balkon in der Garage zum Beispiel geht auch. Also wo es sich wirklich nicht erwärmt. Und das ist auch die Möglichkeit, wo ich es dann später auch lagern kann. Wo nicht unbedingt ein Frost hinkommt, sondern wirklich, dass ich es sehr kühl habe und auch nicht, dass die Sonne drauf scheint, sondern dass es gleichmäßige Temperaturen sind. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
Sie hören BR Heimat mit der Gartensprechstunde. Und da hat der Ludwig Grasser geschrieben an unsere Adresse studio@br-heimat.de, dass er ein Problem mit seinen Apfelbäumen hat, also ganz besonders mit einem Apfelbaum, an dem sehr viele Äpfel am Baum verfaulen und herunterfallen. Und jetzt würde er gern wissen, ist das die Monilia-Erkrankung oder welche sonst und was kann man dagegen tun? Und das ist natürlich eine Frage für die Isolde Keil-Vierheilig.
Ja, also wenn die Äpfel runterfallen, faulig, ist natürlich schon der erste Punkt, wo man sagt, das könnte die Monilia-Fruchtfäule sein. Da sind die Äpfel dann braun und bilden so weiße Punkte dann obendrauf. Also das ist ein typisches Bild dafür. Aber das ist oft nicht allein die Ursache, sondern meist sind diese Äpfel auch befallen mit dem Apfelwickler. Also der Apfelwickler ist ja diese Made im Apfel.
Der Wurmige, wie man sagt.
Der Wurmige, genau. und es ist so, dass da halt eine Beschädigung an der Frucht selber ist, an der Fruchtschale. Das kann auch durch Wespen passieren oder durch andere Schädigungen, Hagel oder so. Und wenn da eine Schädigung da ist, dann kann dieser Monilia-Pilz natürlich sehr schnell die Frucht angreifen und dann auch die ganze Frucht zerstören und dann fällt die natürlich ab. Also wichtig ist, dass ich jetzt da dann vor allem alles Faulige entfernen, auch nicht unten am Boden liegen lasse, wenn ich über den Winter vielleicht noch Fruchtmumien drauf habe, auch die entfernen, um dann im nächsten Jahr das Ganze ein bisschen zu reduzieren. Mhm. Aber noch viel wichtiger ist auch dann die Bekämpfung des Apfelwicklers. Und ich kann den nicht bekämpfen komplett, aber ich kann den Befall etwas reduzieren. Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich Wellpapperringe um den Stamm mache, ja, so etwa Ende Mai, Anfang Juni bis in August, September. Weil da sich dann diese auch drunter verpuppen können. Ja.
Also diese Schmetterlinge, halt sollte man vielleicht sagen. Also so ein Schmetterling, genau. Und die erwachsenen Schmetterlinge stechen den kleinen Apfel an, wenn ich es richtig in Erinnerung
habe. Ja, genau. Die legen da an den Apfel, legen die ihr Ei ab. Dann fängt der Wurm an und frisst sich in den Apfel rein. Der frisst im Kerngehäuse den Kern oder die Kernanlage und die sagt dann, hey, der Apfel ist reif, der fällt ab.
Mhm. Aber die sind dann oft, ja, haben die schon die typische Farbe, wie Sie vorhin gesagt haben. Die werden das als erstes in Anführungszeichen reif, weil das Aroma ist natürlich nicht das gleiche wie bei dem Apfel, der richtig reif geworden ist.
Ja. Mhm. Und so funktioniert es. Und vor allem ist es auch so bei dem Juni-Fruchtfall, das hängt nämlich auch damit zusammen, dass im Juni dann plötzlich ganz viele kleine Äpfelchen abfallen. Auch die abfallen, sind oft auch schon mit dem Apfelwickler befallen. Mhm. Zum anderen natürlich auch, wenn sehr viel Früchte dranhängen, dann sagt auch der Baum, kann ich nicht ernähren, schmeiße ich ab. Mhm. Aber eben, wie gesagt, auch da schon oft der erste Generation des Apfelwicklers. Und auch die gilt es dann einzusammeln und zu entsorgen und am besten nicht über den Kompost.
Mhm. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also es ist schon die fruchtvolle Monilia, aber die kann eigentlich nur dann zuschlagen, wenn auf irgendeine Art eine Verletzung am Apfel passiert ist, schon an der Schale, wenn die Schale eben nicht mehr dicht abschließt.
Genau, und das kann auch sein, dass zum Beispiel, also es muss jetzt kein Tier gewesen sein, es kann auch sein, dass die Kelchgrube des Apfels zum Beispiel sehr tief ist und sich da Wasser sammelt. Mhm. Auch das wäre jetzt unter Umständen.
Diese Einfallspforte dann.
Genau, also all solche Sachen. Oder wenn der Baum sehr dicht ist, dass auch da wieder keine Luft durchstreichen kann. Auch das fördert natürlich Pilzkrankheiten.
Also wir bekämpfen nicht den Pilz, merken wir uns, sondern wir sorgen dafür, dass der Pilz keine Ausbreitungsmöglichkeiten hat oder Befallsmöglichkeiten praktisch.
Genau.
Also manchmal, wenn ein Apfel, wenn er schon ganz fahl ist und dann runterfällt, kann man ja gar nicht mehr feststellen, was die Ursache war.
Ja.
Aber wenn man, also ich habe schon manchmal welche gepflückt, wo ich gemerkt habe, oh, die kriegen eine faule Stelle, dann haben die ein gar nicht so kleines Loch gehabt.
Genau.
Und keine Ahnung, wer es gemacht hat, aber da haben wir dann auch gedacht, da kann jetzt der Apfel nichts dafür, dass er von irgendeinem Wesen halt schon mal angepickt, angestochen oder ich weiß nicht was wurde. Und genau, dann muss er ja verfaulen.
Richtig, eben durch diese Verletzung hat eben der Pilz dann leichtes Spiel. Ja.
Mhm, genau. Es gibt noch eine Monilia, das ist die Monilia Spitzenfäule, die ist auch schon manchmal zu Wort gekommen. Was hat es mit der auf sich?
Also die Monilia Spitzendürre kommt, kommt häufig bei Steinobst vor. Also man kennt es ganz typisch eigentlich bei der Schattenmorelle. Also bei der Sauerkirsche, kommt aber auch gelegentlich beim Apfel vor. Da ist dann auch, wo man sagt, oh, könnte das Feuerbrand sein oder ist es Monilia, diese Spitzendürre. Also es kommt beides, käme am Apfel zum Beispiel vor oder auch an der Quitte.
Mhm. Und wenn es Feuerbrand wäre, müsste man es ja sogar melden, gell?
Mittlerweile ist es nicht mehr meldepflichtig.
Ach, aha,
ja, interessant. Aber die Kreisfachberater, wo man das, also am Landratsamt, wo man es ja melden sollte, sind trotzdem immer noch ganz dankbar, weil die sagen, okay, dann können wir zumindest sagen, in unserem Bereich ist es häufiger und können auch dementsprechend beraten.
Mhm. Also es ist Was nicht hat mehr sich da geändert, dass man das nicht mehr muss? Ist es nicht mehr so gefährlich, wie es war? Oder gibt es das gar nicht mehr so oft?
Doch, eben weil es überall ist.
Ach so, leider umgekehrt.
Ja. Ja, genau. Also von daher ist es jetzt auch so, dass es einfach nicht mehr so pflichtig ist. Mhm. Aber wir haben eben auch bei den Fachleuten mit nachgefragt oder bei unseren Kollegen und die sagen, sie hätten es gern trotzdem einfach gewusst.
Genau, Wissen ist immer gut. Und am Anfang der Sendung habe ich ja gesagt, Sie können unter studio@br-heimat.de nicht nur Ihre Fragen stellen, sondern auch Ihre Erfahrungen weitergeben. Und da schreibt uns der Markus Kellerer aus Obermeiselstein zum Thema Apfelsorten. Da haben wir ja vorher darüber gesprochen, dass meine Freundin gar nicht wusste, welchen Baum sie da hat und welche Sorte. Und er weist uns darauf hin, dass es ja Pomologen gibt, also Fachleute, die Apfelsorten bestimmen können. Wo finde ich denn so einen Pomologen?
Oh ja, das war ein ganz guter Einwand mit den Pomologen, weil diese Pomologen, das sind wirklich Spezialisten. Und am besten geht man jetzt ins Internet unter Pomologenverein. Da gibt es also einen Verein mit diesen Pomologen. Oder auch manchmal sind Baumwarte, die sich ein bisschen spezialisieren auf diese Sorten. Weil es ist halt so, dass es über 1000 Apfelsorten allein in Bayern gibt.
Ja, Wahnsinn.
Mhm. Und natürlich gibt es da welche, die häufiger vorkommen, aber auch manchmal so richtige Gartenschätze. Und wenn man schon hört, wie viele Apfelsorten es allein in Bayern gibt, dann weiß man auch, dass nicht jeder sagen kann, das ist der und der Apfel. Mhm. Also, und wenn man jetzt zu so einem Pomologen geht, dann ist auch wichtig, dass man so 5 bis 6 wirklich der schönsten Früchte mitnimmt. Einwandfrei, also ohne Apfelwicklerbefall. Sortentypische und reife Früchte, also die schönsten, die man eigentlich nicht hergeben wollte, die muss man dafür nehmen, weil nur dann ist es möglich.
Und die Sorte zu bestimmen.
Aha. Ja, und die Pomologen, die schauen halt auch nach der Fruchtgröße, auch nach der Fruchtform, ist sie flach gebaut oder hoch, dann der Stiel, wie lang ist der, wie dick ist der, welche Form hat der Stiel oder auch die Kelchgrube. Die Schalenbeschaffenheit, ist sie glatt, glänzend oder eben so rau. Dann die Farbe natürlich. Dann gibt es Punkte, also diese Lentizellen. So manche Äpfel haben ja so Punkte
drauf.
Genau.
In einer anderen Farbe manchmal so.
Genau, ja. Oder wie ist die Deckfarbe? Ist die mehr so streifig oder flächig rot geworden? Und dann schneidet er auch noch auf, schaut sich die Kerne an und das Kernhaus. Und wenn man jetzt so hört, was da eigentlich alles eine Rolle mitspielt, ja, dann ist es auch klar, dass die wenigsten Leute das leider können. Und deswegen gibt es eben diese wirklichen Spezialisten, die Pomologen. Und an die sollte man sich auch wenden, wenn man eine Apfelsorte bestimmen möchte, die man nicht weiß. Und vor allem, wenn es keine gängige Sorte ist, sondern irgendwas Besonderes.
Oft hat man ja irgendwas Altes noch, ist man glücklich genug, das ererbt zu haben und kann niemand mehr fragen, wie die Sorte heißt. Bei uns in der Gegend ist manchmal beim Obst- und Gartenbauverein, haben die so Termine, dass es anbieten, dass man kommt. Wo kann man das sonst noch finden? Sie haben ja schon gesagt, im Internet kann man natürlich schauen.
Aber das war auch ein guter Einwand, dass es eben im Landkreis gibt es öfter oder gerade jetzt um die Zeit auch Apfelsortenausstellungen oder Streuobstausstellungen oder bei uns von der Landesanstalt sind jetzt auch in Furt auf der LGS sind nochmal
Landesgartenschau.
Am von 27. September bis 1. Oktober sind nochmal Kollegen gerade mit Streuobst und Streuobst-Apfelsorten unterwegs. Also da kriegen sie auch Informationen. Die kennen auch so die ganz typischen Sorten dann.
Ah, okay, also das merken wir uns. Ab 27. September in Furt im Wald.
Jawohl.
Nicht nur zum Gartenschau anschauen, sondern gleich mit dem eigenen Obst anreisen, wenn wir da sind.
Am besten genau gleich mit dem eigenen Obst. Und aber gerade jetzt um die Zeit, diese Apfelmärkte oder Sonderschauen, gehen Sie hin, nehmen Sie einen Apfel mit, lassen Sie ihn bestimmen, weil das sind wirklich oft richtig ausgefuchste Leute, die sich auskennen oder eben ganz spezielle Pomologen.
Mhm. Wunderbar, dann haben wir das auch noch mit verbreitet. Aber ganz kurz würde ich Sie jetzt noch gern bitten, weil wir doch schon kurz vor drei Viertel haben, dass nochmal die Grundregeln uns sagen, was man jetzt schon pflanzen sollte, wenn die Pflanzzeit losgeht und wobei man sich noch gar keine Eile machen muss, was noch lang geht.
Also wir haben es vorhin angesprochen, beim Gemüse kann ich noch ein bisschen was pflanzen. Zum Beispiel Feldsalat, eventuell eben auch noch die Herbstsalate. Ich kann Gründüngung aussäen. Dann im Zierbereich fange ich langsam an, meine Zwiebelblumen zu setzen.
Genau.
An sich bei den Pflanzungen immer grüne Sachen ist jetzt eigentlich im September eine sehr gute Zeit. dass man die pflanzt, hat man jetzt laubabwerfende Gehölze, dann langt es durchaus Oktober, November.
Mhm, da eilt es gar nicht.
Da eilt es wirklich noch gar nicht. Die kriegt man dann auch in den Baumschulen dann oft auch wurzelnackt. Das, also nicht in einem Topf, sondern wirklich nur die Wurzel und ein bisschen Erde außenrum.
Sind es auch ein bisschen preisgünstiger meistens?
Richtig, genau. Oder auch bei Rosen, das würde ich auch erst dann später machen und wurzelnackt. Mhm.
Na wunderbar, da reden wir dann auch das nächste Mal ausführlich drüber.
Ganz sicher, ja.
Und für heute bedanke ich mich ganz herzlich bei Isolde Keil-Vierheilig von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Spaß hat's gemacht mit einer.
Danke, bis zum nächsten Mal.